Deutschlandfunk Kultur.
Heute geht es in das Frankreich des frühen 16. Jahrhunderts zu einem Musiker, der uns kaum bekannt ist. Der französische Sänger und Komponist Claudin de Sermisy. Er war Kleriker an der Pariser Sainte-Chapelle und machte Karriere am Hof des glanzvollsten Fürsten der Renaissance, François I. Als einer der Erfinder der weltlichen Chanson, des ureigenen Genres der Renaissance-Musik in Frankreich, schrieb er Musikgeschichte. Im Licht der Sainte-Chapelle. Der Renaissance-Komponist Claudin de Sermisy von Eva Blaskewitz.
Trübe Zeiten in Frankreich. König François I. ist im Kampf mit seinem Erzfeind, dem habsburgischen Kaiser Karl V., in Gefangenschaft geraten, durch eigene Schuld. In der Schlacht um die norditalienische Stadt Pavia im Februar 1525 war er sich seiner Sache gar zu gewiss, gar zu sehr getrieben vom Drang, sich auf dem Schlachtfeld in Szene zu setzen. Und der zum Greifen nahe Sieg verwandelte sich in eine vernichtende Niederlage. Innerhalb weniger Stunden waren die meisten französischen Heerführer tot, die Verbündeten in die Flucht geschlagen und der König ein Gefangener. Karl V. lässt ihn einsperren im Gefängnisturm des Alcazar, des kaiserlichen Palastes in Madrid. Vergitterte Fenster, nackte Mauern, eine Schande. Zähes Verhandeln, Fluchtpläne. Zähneknirschend lässt sich François schließlich auf die Bedingungen für seine Freilassung ein. Er muss Burgund abtreten, auf seine Ansprüche in Italien verzichten und seine Söhne bleiben Geiseln des habsburgischen Hofes. In dieser dunklen Zeit schreibt Claudin de Sermisy eine Motette. Vier Stimmen, schlicht, schnörkellos. In einem altertümlichen Stil, ernst und erhaben. Eine inbrünstige Bitte um Frieden. Dass Claudin de Sermisy einer der berühmtesten und erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit ist, davon künden zahlreiche Äußerungen von Zeitgenossen und eine Vielzahl veröffentlichter Werke. Als Mensch bleibt er jedoch im Dunkel der Musikgeschichte verborgen. Von Guillaume du Failly, fast 100 Jahre früher geboren, zeugen immerhin zwei Bildnisse und ein handgeschriebener Brief. Die streitbare Persönlichkeit von Sermisys Komponistenkollegen Clément de Jannequin spiegelt sich in diversen Gerichtsakten wider. Von Sermisy selbst nichts. Kein Bild, kein Brief, keine Spur von seinem Charakter. Nur seine Musik. 13 Messen, 9 Magnificat-Vertonungen, eine Matthäus-Passion, 90 Motetten und rund 160 mehrstimmige weltliche Lieder, Pariser Chanson genannt. Geboren wurde Claudin de Sermisy vermutlich um 1490. Wo genau, weiß man nicht. Ebenso wenig, wie er seine Jugend verbrachte und welche Ausbildung er erhielt. Einen Ort namens Sermisy gibt es nicht, aber ein paar ähnlich klingende im nördlichen Frankreich, in der Ile-de-France, in Burgund und in der Picardie. Aus irgendeinem davon wird er vermutlich stammen. Zum ersten Mal greifbar wird Claudin de Sermisy im Jahr 1508 als Kleriker an der Sainte-Chapelle, der Kapelle des Königlichen Palastes in Paris. Und das heißt, er muss bemerkenswerte sängerische Fähigkeiten gehabt haben. Denn die Sainte-Chapelle verstand sich als musikalische Elite-Institution. Wer in ihrem Chor singen wollte, musste sich einer strengen Aufnahmeprüfung und einer Probezeit unterziehen. Wer den Ansprüchen nicht genügte, wurde umstandslos weggeschickt. Sermisy genügte offenbar. Zwei Jahre später, 1510, taucht sein Name unter den Sängern der Privatkapelle der Königin Anne de Bretagne auf, die musikalisch hochgebildet ist. Nach ihrem Tod im Jahre 1514 singt Sermisy in der Kapelle ihres Ehemanns, Ludwig XII. Ein Jahr später stirbt auch der. Sein Schwiegersohn, François d'Angoulême, gerade einmal 20 Jahre alt, erbt den Thron und die Kapelle. Zeitgenossen rühmen François als ausnehmend schönen Mann, auch wenn, das zeigen die überlieferten Porträts, seine Nase ein bisschen lang geraten ist. Eine stattliche Erscheinung jedenfalls, hochgewachsen, breitschultrig und athletisch. François legt Wert auf kostbare Kleidung und gutes Essen. Er liebt Maskenbälle, schöne Frauen, die Jagd und den ritterlichen Kampf. Und die Kunst. Die prachtvollsten französischen Schlösser tragen die Handschrift seiner Baumeister. Chambord, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau. Der König umgibt sich mit Künstlern und Philosophen. Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, die Dichter François Rabelais und Clément Marot. Er fördert die Wissenschaften. Die Gründung des Collège de France ist ihm zu verdanken. Von Musik versteht er nicht ganz so viel, aber traditionsgemäß unterhält er die Chapelle, jenen weithin gerühmten Chor, der zuständig ist für die Gestaltung festlicher Gottesdienste mit anspruchsvoller, mehrstimmiger Musik. Daneben einen kleineren Chor für den Alltagsgebrauch. Außerdem Bläserensembles für die höfischen Zeremonien und Bälle, für Feldzüge und Begräbnisfeierlichkeiten. Später auch ein eigenes Ensemble für die königliche Kammer. François weiß seine Musiker zu schätzen, er entlohnt sie großzügig und verschafft den Kapellsängern einträgliche Pfründe. Dass er selbst ein Instrument gespielt hätte, ist nicht überliefert, aber er dichtet mit Hingabe. Und kein Komponist hat mehr Verse aus seiner Feder vertont als Claudin de Sermisy. Bienheureuse la saison et l'année, ein schmachtendes Liebeslied aus der Feder des Königs François I. in Töne gesetzt von Claudin de Sermézy. Solche Chansons haben Sermézy berühmt gemacht, damals und bis heute. Zusammen mit dem gleichaltrigen Clément de Jannequin gilt er als Erfinder dieses Genres, das man später Pariser Chanson genannt hat. Vierstimmige Gesänge mit schlichten Melodien, elegant, feinsinnig, dabei aber allgemein verständlich. Anders als die komplexen, polyphonen Lieder früherer Generationen. Musik für den Hof und fürs Volk. Die Themen sind solche, die jeder verstehen und nachempfinden kann. Meistens geht es um unerfüllte Liebe und melancholische Gefühle. Manchmal auch glückliche Liebe, Frühlingsgefühle. Volkstümliche Lieder über die Freuden des guten Essens und den Wein. Schon in jungen Jahren wird Claudin de Sermézy mit seinen Chansons bekannt. Das hat er zum einen seiner Stellung am französischen Königshof zu verdanken. Vor allem aber einer neuen technischen Entwicklung, dem Notendruck mit beweglichen Typen. Und einem Mann, dem Musikverleger Pierre Attignon. Attignon ist etwa so alt wie Sermézy, vermutlich 1494 geboren und wahrscheinlich aus Nordfrankreich nach Paris gekommen. Einen Namen hat er sich mit dem Druck von philosophischen und geografischen Büchern für die Pariser Universität gemacht. Ganz in der Nähe, in der Rue de la Harpe im Quartier Latin, liegt sein Laden. In den 1520er Jahren wendet sich Pierre Attignon als erster in Frankreich dem Notendruck zu. Und da geht eine bahnbrechende Erfindung auf sein Konto. Statt, wie sein italienischer Vorgänger Petrucci, zuerst die Notenlinien aufs Papier zu bannen und dann die Notationszeichen selbst, entwickelt er Drucktypen, die die Noten samt den umgebenden Liniensegmenten enthalten. Er spart sich also einen Arbeitsgang und kann damit preiswerter und schneller drucken. Innerhalb kurzer Zeit verbreiten sich seine Notenausgaben in ganz Europa. Und Claudin de Sermézy ist von Anfang an einer seiner Lieblingskomponisten. Claudin de Sermézys eingängige, leicht verständliche Chansons sind wie gemacht für das Geschäftsmodell des Verlegers Pierre Attignon, der mit seinen Notenausgaben ein breites Publikum erreichen möchte. Gleich im allerersten Band, den Attignon mit seinem neuen Druckverfahren herstellt, stammen mehr als die Hälfte der Stücke aus Sermézys Feder. Im Laufe der Zeit werden mehr als 230 seiner Werke in der Rue de la Harpe gedruckt werden, mehr als von jedem anderen Komponisten. Darunter dieses Liebeslied.
Rettet mich, geliebte Dame, sonst wird mich der Tod holen. Keine andere als ihr kann meinem Herzen zu Hilfe kommen. Schnell rettet den, der euretwegen in großer Traurigkeit lebt, denn ihr seid die Herrin seines Herzens.
Amen.
ein erfolgreicher Komponist, angesehenes Mitglied der königlichen Kapelle unter François I. und seinem Nachfolger Heinrich II. Jenseits solcher Fakten lässt sich der Lebensweg des Claudin de Sermisy nur grob nachzeichnen, zu spärlich sind die Quellen. Vielleicht hat er Paris zwischenzeitlich einige Jahre lang den Rücken gekehrt, denn er ist als Kanoniker in Noyon, rund 100 Kilometer nordöstlich von Paris, und in Rouen nachgewiesen. Außerdem soll er 1524 ein Kaplansamt an der Klosterkirche von Cambron in Nordfrankreich übernommen haben. Vielleicht waren das aber auch rein nominelle Ämter, die nicht mit einer Anwesenheitspflicht verbunden waren. 1532 muss Sermisy jedenfalls wieder in Paris gewesen sein. Denn spätestens da, das belegen die Rechnungsbücher, wurde er zum Sous-Maître, dem musikalischen Leiter der Chapelle de Musique, ernannt. Das höchste und prestigeträchtigste Amt, das ein Musiker am französischen Hof erhalten konnte. Die wichtigste Aufgabe des Sous-Maître ist es, die Auftritte der Chapelle de Musique bei festlichen Gottesdiensten zu leiten. Außerdem überwacht er die Einstellung neuer Sänger und ist verantwortlich für die Chorknaben, für ihre Kleidung und ihren Unterhalt, vielleicht auch für ihre Ausbildung. All das nicht nur in Fontainebleau, das der König zu seiner Hauptresidenz erkoren hat, sondern auch unterwegs. François I. liebt das Reisen. Wenn er nicht gerade mal wieder aufs Schlachtfeld gezogen ist, ist er kreuz und quer durch Frankreich unterwegs. Natürlich nicht alleine, sondern mit allem, was es braucht, damit es dem Herrscher unterwegs an keinerlei Annehmlichkeiten fehle. Edelleute, Berater, Diener, Scharen von Küchen- und Kellermeistern, Soßenmeister, Bratenmeister, Barbiere, Ärzte, Chirurgen, Stallmeister, Pferdeknechte, Maultiertreiber, Fuhrleute, Handwerker, Goldschmiede, Edelsteinschleifer. Kleriker für den seelischen Beistand und die Gottesdienste unterwegs. Und natürlich, seine Majestät möchte ja nicht auf Unterhaltung verzichten, Künstler, Akrobaten, Tänzer und Musiker, Pfeifer, Trommler. Und natürlich sein bestes Ensemble, die Chapelle de Musique. Für den König sind die Reisen eine helle Freude, für sein Gefolge nicht unbedingt, eher im Gegenteil. So schildert es jedenfalls der Goldschmied und Bildhauer Benvenuto Cellini.
Das war eine rechte Qual, denn es schleppt sich hinter dem König beständig ein Zug von 12.000 Pferden her, und das ist das Geringste, denn wenn in Friedenszeiten der Hof ganz beisammen ist, so sind es 18.000 Mann und darunter mehr als 12.000 Berittene. Nun kamen wir manchmal an Orte, wo kaum zwei Häuser waren, und man schlug, nach Art der Zigeuner, Hütten von Leinwand auf und hatten oft gar viel zu leiden.
Ob Claudin de Sermisy gelitten hat? Vielleicht war er weniger anspruchsvoll als der kapriziöse Benvenuto Cellini. Trotzdem, bequem war das Reisen im 16. Jahrhundert bestimmt nicht. Aber es hatte auch Vorteile. Sermisy kam herum, knüpfte Kontakte, lernte die Musik fremder Länder kennen und die Gebräuche fremder Höfe. Sermisy war schon 1515 dabei, als François I., frisch gebackener König, in Bologna Papst Leo X. traf, um die Beziehungen zum Heiligen Stuhl auf neue Füße zu stellen. Und bestimmt auch 1520, auf dem Feld des Güldenen Tuches, ein Treffen von François I. und Heinrich VIII. Von England in einem prunkvollen Zeltlager, das den Reichtum und die Pracht der beiden Höfe wirkungsvoll zur Schau stellte. Das Treffen endete mit einer festlichen Messe, die gemeinsam von den Musikern beider Seiten gestaltet wurde. Die Augen und Ohren Zeugen überschlugen sich geradezu vor Begeisterung.
So begann Maître Pierre Mouton, das Kyrie zu spielen, und es sangen die Sänger aus Frankreich, was sehr gut klang. Das Gloria in Excelsis, gespielt vom Organisten aus England. Patrem von den Franzosen, mit Posaunen und Querpfeifen des Königs und seinen Sängern. Und es klang so gut, dass man sich eine großartigere Musik nicht vorstellen kann.
Von welchen Komponisten die einzelnen Musikbeiträge stammen, wie so oft, man weiß es nicht. Aber es ist doch sehr anzunehmen, dass Claudin de Sermisy seinen Teil beigesteuert hat. Je älter Sermisy wird, umso mehr wendet er sich der sakralen Musik zu. Sein geistliches Œuvre wächst auf rund 120 Werke an: Messen, Motetten, Lamentationen, geistliche Lieder. Im gleichen Jahr, in dem Claudin de Sermisy zum musikalischen Leiter der königlichen Kapelle ernannt wird, 1532, erhält er auch ein Kanonikat an der Sainte-Chapelle in Paris. An jener Kirche, an der sein Name zum ersten Mal in den Büchern auftaucht. Jener Kirche, die zu den Wunderwerken gotischer Baukunst gehört, deren hohe Buntglasfenster den Raum in ein geradezu mystisches Licht tauchen, ihn scheinbar zum Schweben bringen. Verbunden ist das Kanonikat, ganz irdisch, mit einer Wohnung in Paris und mit beachtlichen Einkünften. Ohnehin darf man sich Sermisy als einen wohlhabenden Mann vorstellen. Schon in frühen Jahren werden seine Kompositionen hoch bezahlt. Der König lässt sich nicht lumpen, was die Entlohnung seiner Prestigesänger angeht. Und die Pfründen, die Sermisy im Laufe seines Lebens zugeschanzt werden, dürften durchaus einträglich gewesen sein. Was mag er mit dem Geld angefangen haben? Ob er, wie viele Kanoniker an der Sainte-Chapelle, Pferd und Kutsche unterhielt, um sich bequem fortbewegen zu können? Schätzte er gutes Essen und guten Wein? Einige seiner Chansons lassen vermuten, dass er weltlichen Genüssen zumindest nicht abgeneigt war. Aber das bleibt reine Gedankenspielerei. Nach 1553 taucht Sermisys Name in den Akten des Chores nicht mehr auf. Offenbar widmet er sich fortan nur noch seinem Kanonikat an der Sainte-Chapelle. Am 13. Oktober 1562 stirbt Claudin de Sermisy, Anfang 70-jährig. Er wird ehrenvoll begraben in der Unterkapelle der Sainte-Chapelle. Nach seinem Tod verwehen seine Spuren rasch. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Seine Werke werden weiterhin nachgedruckt, wenn auch manchmal verkaufsfördernd, unter dem Namen jüngerer Komponisten in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden. Sie kursieren in instrumentalen Bearbeitungen, mit neuen Texten versehen, als Weihnachtslieder, als Grundlage von Messen. Von Sermizis Ruhm künden Lobesworte aus Kollegenmund, die ihn als exzellenten Musiker, gar als Vater der Musik titulieren. Dichter, die ihn in die Kreise erlauchter Komponisten einreihen. Ein bekanntes Gemälde, vermutlich schon um 1530 in den Niederlanden entstanden, drei musizierende Damen vom sogenannten Meister der weiblichen Halbfiguren. Auf dem Notenblatt ist eine von Sermizis Chansons zu entziffern. Und eine ergreifende Lamentation auf seinen Tod von einem jüngeren Kollegen an der Sainte-Chapelle, Pierre Sertan.
Musiker, Sänger, lasst in Klageliedern die Tränen strömen. Denn dem großen Meister, den ausgezeichneten herrlichen Komponisten, den Schöpfer kostbarer Musik, ach, den wunderbaren Claudin, der Messen und Motetten in so süßer Weise geschrieben hat, hat der Tod geholt. Beten wir zu Jesus Christus, dass ihm Freiheit bald gegeben wird und Requiem aeternam Domini.
Der Renaissance-Komponist Claudin de Sermizy. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Eva Blaskewitz. Es sprachen Barbara Becker und Martin Seifert, Redaktion Bettina Schmidt.